Dogmatik ist eigentlich ein Riesenfach an den Bibelschulen. Wir machen es nur jedes zweite Mal und dann immer nur eine Stunde. Kann ich erschöpfend innerhalb von einer Stunde oder einer Dreiviertelstunde über Schöpfung was sagen? Natürlich nicht. Zum Beispiel werdet ihr in dem Skript eine Angabe nicht finden. Wann hat Gott die Welt geschaffen? Das würde man doch eigentlich erwarten. Also Entschuldigung, zur Dogmatik, da würde ich doch gerne irgendwo lesen im Jahr 4000 vor Christus. Oder vielleicht sogar, sagt er was, so 4,5 Millionen Jahren oder 4,5 Milliarden Jahren. Vielleicht steht da irgendwas. Nein, da steht nichts. Warum? Erstens, weil ich weiß, dass es über die Jahreszahlen einen großen Streit gibt. Ihr könnt gerne die Zahl 4000 vor Christus erstmal lernen. Das ist das, was ein anglikanischer Bischof, glaube ich, mal vor ein paar Jahrhunderten errechnet hat oder vor 100 Jahren errechnet hat. Nehmt das als Faustformel. Ich gehe heute ganz anders ran, weil ich versuchen will, und ich weiß nicht, ob es immer klappt, ich will, dass wir aus dem Dogmatischen gleichzeitig etwas lernen, was uns zur Anbetung treibt. Ich möchte sehen, dass ich euch eine Dogma ist nichts anderes als eine Lehre, dass ich eine Lehre mitgebe. Und wenn ihr darüber nachdenkt, so sind die Texte dann auch etwas komisch und stelzig formuliert, dass das aber dazu führt, dass ihr am Ende sagt, oh, jetzt habe ich einen Grund, Gott zu loben. Oder jetzt habe ich ein paar Sachen mehr verstanden. Und das ändert meinen Weltblick und nicht nur 4000 vor Christus. Das ist auch eine wichtige Information. Aber sie hat keinen Einfluss auf euer Leben, oder? 4000, 5000 vor Christus? Sagen wir 6000 vor Christus? Wer bietet mehr? Also wenn wir nicht in den Millionenbereich der Evolutionslehre gehen, es ist erstmal hier an der Stelle nichts, was zur Anbetung Gottes führt. Und deswegen lasse ich bestimmte Dinge weg. Ich werde euch auch irgendwann eine Literaturliste geben, wo ich Buchempfehlungen hinschreibe. Wenn ihr dann nachlesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Woher kam das Universum? Was ist sein Zweck? Und ist Schöpfung eigentlich etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Wie sollen wir eigentlich über Schöpfung denken? Wir versuchen in dieser Lektion danach zu trachten, zu verstehen, wie Gott das Universum schuf, welche Art von Universum er schuf und wie wir über die Schöpfung heute denken sollen. Da kommt schon die erste Zeile mit einer Strichellinie wieder. Gott schuf das Universum aus dem Nichts. Nichts außer Gott existierte, bevor die Welt geschaffen wurde. Alle Dinge, also das, was 1. Mose 1,1 die Himmel und die Erde nennt, wurden von Gott geschaffen. Johannes 1,3 bestätigt das. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Neutestamentliches Zeugnis. Da ist nichts, was nicht ohne Gott entstanden wäre. Und Kolosser 1,16 stellt fest, denn in ihm ist alles, was es im Himmel und auf Erden gibt, erschaffen worden. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ihr seht, dass neben den Texten ein relativ breiter Spalt noch ist, das ist für Notizen. Und ihr könntet hier eine Notiz dran schreiben, wenn ihr möchtet. Was in diesem Skript zum Beispiel auch nicht weiter erwähnt wird, ist die Tatsache, dass Gott nicht nur die sichtbare Welt geschaffen hat, sondern auch die himmlische Welt, die Engel. Das gehört auch zur Schöpfung dazu. Da könnte man auch lange drüber reden, tue ich hier aber nicht. Aber bei dieser Bibelstelle steht das so wunderbar drin. Und deswegen könntet ihr daneben schreiben, also auch die Engel oder auch die geistliche Welt oder auch die Himmel, also Klammer auf, geistlichen Himmel. Notiert euch das. Wir werden später im Rahmen der Dogmatik auch über Engel reden. Ich denke nur einmal, das ist dann die sogenannte Angelologie, aber heute nicht. Gott sprach und die Schöpfung wurde existent. Land, Wasser, Pflanzen und Tiere. Das ist die ganze Schöpfung, abgesehen vom Menschen. Warum ich jetzt so unterscheide, wird nachher deutlich. Ihr müsst jetzt leider ein bisschen durchhalten. Ich fange an aufzubauen und dann später kommt, deswegen hat er da vorhin so komisch unterschieden. Mann und Frau wurden geschaffen durch Gottes eigene Hände. Fällt es euch auf? Das erste war, Gott sprach. Das wurde da existent, Land, Wasser, Pflanzen und Tiere. Am sechsten Tag, als er die Menschen schuf, da hat er es mit seinen eigenen Händen gemacht. Sie empfingen Leben durch Gottes eigenen Atem. Und das ist ein ganz persönliches und besonderes Schöpfungsgeschehen, was wir in 1. Mose 2 beobachten können. Und das ist ein Hinweis auf die besondere Stellung, die Gott für den Menschen innerhalb der Schöpfung vorgesehen hatte. Geht bitte, wenn ich hier lehre, nicht immer von euren christianisierten Vorkenntnissen aus, wo ihr sagt, na, das weiß ich doch. Das stimmt ja, dass ihr das wisst. Ich will euch auch nicht nur Neues sagen. Müsste ich ja noch langsamer reden. Sondern es gibt ja auch andere Denkweisen. Leute, die sagen, er hat nichts aus dem Nichts geschaffen, sondern da war schon was. Und das hat er benutzt. Und dann sage ich, das stimmt schon zur Hälfte. Es gibt bestimmtes schöpferisches Gestalten, wo Gott Vorhandenes benutzt hat. Bei Menschen nämlich. Aber das kommt später. Also ich versuche immer wieder auch so ein bisschen abzugrenzen zu gewissen Lehren oder Meinungen zumindest, die in der Welt existieren. Dass Gott bei dem Menschen persönlich Hand angelegt hat, ist ein Hinweis darauf, dass er für den Menschen eine ganz besondere Stellung vorgesehen hat. Und nur bei den Menschen wird ausdrücklich erwähnt, dass sie nach seinem Bild geschaffen wurden. Ihr dürft euch für 3-4 Minuten wieder umdrehen zu euren Gruppen und diskutieren über die Frage, was heißt es, nach Gottes Bild geschaffen zu sein. Ich bin jetzt auf Seite 2. Und weil Gott uns als Repräsentanten schafft oder schuf, gibt er uns auch Kompetenzen. Er lässt uns zum Beispiel über die Erde herrschen. Diese Aufgabe hat Gott keinem Tier übertragen, sondern dem Menschen. In der Übertragung der Aufgabe oder vielmehr des Rechts, allen Tieren einen Namen zu geben, hat Gott Adam ein wunderbares Geschenk gemacht. Das möchte ich euch vor Augen malen. Was für eine Güte, dass Gott, der das Adam, sich Namen für die Tiere ausdenken durfte. Meine Frau und ich haben 4 wunderbare Kinder bekommen. Jetzt stellt mal vor, die hätten noch keinen Namen. Und ich würde sagen, Anneliese, wir werden bald 4 Kinder kriegen und du darfst dir, ich überlege jetzt gerade, warum ihr lacht, aber das lenkt nur ab, du darfst dir die Namen ausdenken. Ich glaube, Anneliese würde erstmal mit deutlich gehobenen Schultern durch die Gegend gehen, also ich weiß nicht, ob du mich so gern hast, aber theoretisch zumindest, und sagen, was, ich? Also das sind doch deren Babys und Lissy hat doch die dicke Kugel vor sich hergeschleppt, 9 Monate, wenn 4 Kinder drin sind. Und ich darf das. Und das ist das, was Gott dem Menschen, vertreten durch Adam, gibt. Er sagt, hier, ich habe diese wunderbaren Tiere alle geschaffen, aber du gibst ihm einen Namen. Und das macht Adam und das ist eine Güte, das ist ein Geschenk. Und wie er es dann nennt, so soll es heißen. Kein Einspruchsrecht. 1. Mose 2,19 Und Gott, Jahwe, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und er brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und genauso, wie der Mensch sie, die lebenden Wesen, nennen würde, so sollte ihr Name sein. Jetzt ein kurzer Exkurs zum Thema Wissenschaft. Ich bin kein Wissenschaftler und ich habe auch nicht viel Ahnung von dieser ganzen Thematik der Evolutionslehre oder wie sie auch genannt wird, Evolutionstheorie. Ich will nur einen ganz anderen Seitenschlag reinbringen an der Stelle. Es gibt einige wissenschaftliche Theorien, die direkt mit der biblischen Sicht der Schöpfung in Konflikt geraten. Zum Beispiel, dass alles Leben durch eine zufällige Mutation, Veränderung, im Laufe von sehr, sehr vielen Jahren entstanden sei. Und eben nicht als Ergebnis der Allmacht Gottes. Die Bibel lehrt, dass Gott, obwohl er eigentlich hätte nicht schaffen müssen, er sich trotzdem entschied, uns zu schaffen. Gott wollte die Schöpfung machen. Er war nicht gezwungen, er hatte keinen Vertrag, er hatte keine Zielvereinbarung, er machte es einfach, weil er es wollte. Und dann kommt die Wissenschaft und die kann uns gelegentlich auch helfen, ein falsches Verständnis der Schrift zu korrigieren. Früher dachten zum Beispiel die Christen, dass die Bibel lehren würde, dass die Sonne sich um die Erde dreht und stellten sich daraufhin gegen die Theorien eines Galileo, muss ich das ranschreiben? Nö. Galileo, dessen astronomische Beobachtungen ihn zu der Annahme führten, dass die Erde rotiert und sich ebenso um die Sonne dreht. Mittlerweile hat die Kirche erkannt und anerkannt, dass die Bibel nirgends lehrt, dass die Sonne sich um die Erde dreht und so konnte sie dann auch die Beobachtungen Galileos akzeptieren. Worauf ich hinaus will, ich bin kein Freund der Evolutionslehre, garantiert nicht, versteht das nicht, ich rede gar nicht über die Evolutionslehre. Aber wir müssen den Graben zwischen Wissenschaft und kirchlicher Lehre oder Glaubensbekenntnis nicht größer machen, als er ist. Manchmal kann man aber auch nur sagen, okay, ich versuche erstmal zu verstehen, was der Wissenschaftler sagt. Und dann prüfe ich mal ernsthaft, lehrt die Bibel das, was ich denke, dass sie es lehrt? Oder habe ich ein bestimmtes Verständnis in die Bibel hineingegeben, behaupte dann, dass die Bibel das sagt Und jeder, der was anderes lehrt, muss ein Heretiker sein, also einer, der den Glauben aufs Übelste kaputt macht. Und das ist das, wo ich so ein bisschen Vorsicht aufrufen will. Ich weiß, dass die Wissenschaft Quatsch macht. Dass sie Dinge sagen, ja, es gibt keinen wiederkäuenden Hasen, obwohl die Bibel das belehrt und man dann irgendwann feststellt, es gibt sie doch. Da gibt es dicke Bücher drüber und da habe ich, wie gesagt, keine Ahnung. Mir geht es um die andere Schiene, dass wir uns so ein bisschen Demut zurückhalten und nicht jedem, der erstmal eine Theorie aufstellt, sagen, steht in der Bibel anders, weg mit dir, erschießen lassen, fertig, Punkt. Oder auf calvinistische Methode erstmal Kopf abhacken. Das ist nicht der Punkt, sondern dass wir prüfen, und zwar beides prüfen. Wir prüfen die Wissenschaft, sofern wir dazu in der Lage sind intellektuell. Wir prüfen aber auch unsere Sicht der Bibel und nehmen das, was geschrieben steht, 100% ernst. Aber das, was nicht geschrieben steht, sondern nur unsere Interpretation ist, das gehört auf den Prüfstand. Und so wird es mir übrigens im Laufe der nächsten 5 Jahre immer wieder gehen, dass ich sage, es gibt in den verschiedensten Glaubensbekenntnissen der Kirchen verschiedenste Behauptungen. Kann ein Kind Gottes verloren gehen oder kann es das nicht? Wie lange müssen die Röcke der Schwestern im Gottesdienst sein oder nicht? Das steht nicht in Glaubensbekenntnissen, aber das steht zumindest in den nicht geschriebenen Glaubensbekenntnissen. Und da sage ich mir, ich bin kein Experte bei all diesen Fragen, vermutlich. Aber was ich euch beibringen möchte, ist, sorgfältig zu prüfen, was lehrt die Schrift? Und auf der anderen Seite zu gucken, was interpretiere ich nur aus der Schrift? Denn oft denken wir, dass unser Glaubensverständnis, das, was wir hier oben im Laufe von 1 bis 200 Jahren Glaubensleben zusammengebaut haben, dass das die Bibel ist. Das da oben ist aber nicht die Bibel. Die Bibel ist das geschriebene Wort. Und wir müssen immer wieder prüfen, ob das, was wir glauben, auch in jener Schrift steht. Und wenn wir dann feststellen, die andere Position hat zumindest erstmal eine Daseinsberechtigung, dann könnte das unseren Umgang vielleicht nicht so ausgehen lassen, wie es damals bei Calvin war, der, wie gesagt, Leute, die anderes glaubten, als er auch hinrichten ließ. Und das tun wir natürlich nicht mehr, weil wir diese Macht nicht mehr haben, jemanden zu töten, aber wir töten ihn auf eine andere Art und Weise. Jemand, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder. Und von daher möchte ich, weil wir gerade gemeinübergreifend hier auch tätig sind, einfach uns alle sensibilisieren, dass wir durchaus unsere Glaubensüberzeugungen haben dürfen. Und das, was die Väter gelehrt haben, das muss nicht alles Quatsch sein. Aber sie könnten genauso irren, wie wir auch ab und zu mal irren. Und es könnte auch sein, dass mal der andere Bruder irrt und dass man da vielleicht auch ein bisschen lockerer an alles rangeht. Nicht locker, du glaubst das und ich glaube das, ist ja völlig egal, Gott wird schon richtig machen. Das ist nicht das, was ich meine. Ich will nur ein bisschen Demut fordern von uns allen, dass wir sagen, okay, lass mich mal dein Modell erstmal verstehen. Erklär mir das. Und dann, denke ich, können wir auch gemeinübergreifend sehr gut zusammenarbeiten. Eine wichtige Beobachtung. Ah ja, mein Liebling. 5 und 6 ist mein Liebling. Dazu kommen wir zum Glück noch. Wenn wir diese Bibel aufschlagen, ich finde das so klasse. Ich weiß nicht, Marco, ob du dich noch erinnern kannst, als ich das letztes Jahr gemacht habe. Ich liebe den ersten Vortrag, wenn wir Genesis machen. 1. Mose. Dann lasse ich die Leute mal 1. Mose 1 aufschlagen und dann den ersten Satz vorlesen. Oder ich sage, lest mal bitte 1. Mose 1 vor. Dann fängt jemand an. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann sage ich, stopp. Ihr könnt die Bibel wieder zuschlagen. Hallo. Ich liebe diesen Show-Effekt. Ich muss aus Zeitgründen jetzt ein bisschen schneller machen. Die Bibel beginnt mit Gott. Sie versucht nicht, Gottes Existenz zu beweisen. Also ihr müsst euch das immer so und so vorstellen und da das und dann könnte man diesen und diesen und diesen und diesen Argument heranführen und dann irgendwann, und dieser Gott, den ich euch jetzt bewiesen habe, der hat geschaffen, sondern ganz billig, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Sie will nichts beweisen. Das ist nicht ihr Anspruch. Und wir suchen in der Bibel nach Beweisen. Sorry. In der Bedienungsanleitung für mein Auto steht auch nicht, was man macht, wenn eine abknickende Vorfahrt ist oder wie dieses Ding da heißt mit dem Schild. Das ist nicht die Aufgabe einer Bedienungsanleitung fürs Auto. Und die Bibel will Gott nicht beweisen. Beweis mir mal mit deiner Bibel, dass es Gott gibt. Hallo? Beweis mal mit deinem Rasierapparat, wie lang die Erde ist. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Gott ist. Das ist die Aussage der Bibel. Und er allein schuf alles, was es gibt. Die Bibel ist deutlich. Gott schuf die Erde und all das in ihr und auf ihr ist aus dem Nichts. Und das, was, glaube ich, jetzt Uwe vorhin schon zitierte, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Komplizierter Text, mir ist der Anfang wichtig. Es geht um Glauben. Nicht die Apostel und Propheten haben bewiesen, das, sondern durch Glauben verstehen wir. So geht die Bibel ran. Noch einmal, die Bibel weiß nicht, sie erklärt noch mehr, sie offenbart ein Geheimnis. Und das ist das, was im Sechstens von mir ausgeführt wird. Ich persönlich bin Gott, seitdem ich Genesis unterrichte, das ist mir vorher auch nie aufgefallen, Gott so dankbar, dass wir die Kapitel 1 bis 11 haben. Also gerade Schöpfung und dann geht es bis zur Sintflut. Kapitel 12 ist dann so ein Einschnitt, da geht es dann mit einem anderen Teil weiter. Ich bin so Gott dankbar, dass wir das haben. Weil ich mir die Frage stelle, was wäre denn, wenn wir es nicht hätten? Ich möchte schon gerne wissen, wo ich herkomme. Ich möchte schon gerne wissen, warum es sowas gibt wie Ehe. Weil ich um mich herum 1000 andere Modelle sehe. Ja, vielleicht nicht 1000, aber ein halbes Dutzend mindestens. Ich möchte gerne wissen, wo dieses Ekelhafte herkommt, was mich immer wieder runterzieht. Sünde. Was ist das für ein Phänomen? Es gibt verschiedenste Sachen, die ich gerne wissen möchte. Wenn wir 1. Mose 1 bis 11 nicht hätten, wüssten wir nichts über den Anfang der Welt, nichts über den Anfang der Menschen, der Beziehungen unter den Menschen und zu Gott, über die Sünde und so weiter. Wir hätten uns dann irgendwas ausdenken können, und das tun ja die Weltmenschen, die Bibel nicht akzeptieren wollen, aber wir hätten nie die Garantie, dass es auch stimmt. Ja, wir können tolle Theorien aufstellen und der eine sagt, oh, meine Theorie ist aber bunter und deine ist länger und meine ist besonders italienisch schön anzuhören. Aber wir wüssten nie etwas Belastbares. Ich aber weiß, wer die Welt gemacht hat. Meine kleine Dreijährige fährt mit dem Auto durch die Gegend und sie ist gerade in einer Warum-Phase. Warum ist das? Warum ist das? Warum ist das? Und sie guckt aus dem Fenster, warum gibt es hier so viele Menschen? Und die Mama von Herr Benny meinte, na sag doch mal selbst. Oder war das Katharina? Hast du das? Katzchen war das. Okay, sag doch mal selbst. Und dann sagt die Kleine, weil Gott Macht hat. Also gemacht hat. Weil Gott die Menschen gemacht hat. Deswegen, ich und mein kleines dreijähriges Hüpferchen, wir wissen, Gott hat die Menschen gemacht. Deswegen gibt es sie. Wenn ich das durchstreiche oder nicht akzeptieren will, dann komme ich durchaus auf solche netten Dinge wie Evolutionslehre. Es ist Gottes Gnade, dass er uns berichtet, was er uns in 1. Mose 1, auch Vers 1, berichtet. Er offenbart uns Dinge, und hier kommt es genau aufs Wording an, deswegen lese ich mal vor. Er offenbart uns Dinge, von denen er in seiner Weisheit weiß, dass wir diese Informationen benötigen. Er beweist nicht, ich wiederhole mich, sondern er stellt einfach fest, dass er vor allem anderen bereits da war und mächtig handelte. Gott offenbart sich, sonst hätten wir keine Ahnung. Der alles wissende Gott erbarmt sich unserer Unwissenheit. Wir sind dumm. Wir wären nicht drauf gekommen, wie es entstanden ist. Und Gott erbarmt sich. Er gibt uns eine Information. So wie eine verliebte Frau ihrem Verliebten gegenüber Dinge über sich erzählt, die kein anderer weiß. Und er sagt, oh, ich weiß was, was kein anderer weiß. Gott ist so zu uns. Und wir, natürlich, Gott hat die Welt geschaffen, das weiß ich schon lange, das habe ich im Kindergottesdienst so gelernt. Ja, das wissen wir vielleicht, aber es ist eine Güte Gottes, dass er uns das, diese Information nicht vorenthalten hat. Römer 1, 19, paulinisches Deutsch, das tut mir leid. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Schreibt euch übers Bett und beim Einschlafen denkt ihr immer wieder drüber nach. Fakt ist, wir erkennen das, was Gott offenbart. Und wenn er nicht offenbart, dann erkennen wir nicht. Erkennen im Sinne von sicher wissen. Wenn wir erkennen, dann hat er geoffenbart und wir dürfen dankbar sein. Ich bin jetzt auf Seite 4. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Bibel berichtet uns, dass Gott schuf, aber sie gibt uns keine wirklichen Details, wie er das tat. Und das ärgert uns. Allein diese Operation mit der Rippe bei Adam finde ich total spannend. Adam schläft ein, Rippe wird ausgebaut. Wie lange ist so eine Rippe? Und Gott formt daraus die Frau. Hä? Dabei war das mit dem Adam noch komplizierter. So ein bisschen Staub auf dem Boden. Gott formt. Ich nehme an, mit seinen Händen, das steht nicht wörtlich da, deswegen unterstelle ich das, aber Gott formt und haucht der Odem rein und dann kommt ein Mann bei raus. Übrigens im Erwachsenenalter, ja. Also das war ja kein kleines Kind, was erst laufen lernen musste und stolpern und ich soll allen Tieren einen Namen geben, ich soll nicht reden können. Der war hochintelligenter Mann. Der sprach total mächtig. Also Wir merken, er informiert uns nicht wirklich über das, wie er geschaffen hat. Er informiert uns, dass er geschaffen hat. Und diesen Zugang zu 1. Mose 1, 2 und 3 und auch den, im Grunde um den ganzen Genesis-Bericht, den müssen wir einfach verstehen. Wir suchen an der falschen Stelle, wenn wir versuchen, dort genau rauszufinden, wie Gott geschaffen hat. Das will er überhaupt nicht. Er spricht unseren Glauben an. Er gibt uns Informationen. Wenn du mir glaubst, so und so war es. Ich würde gerne aber noch wissen, wie das mit der Rippe geklappt hat. Sage ich dir nicht. Ist nicht wirklich nötig für dich. Interessiert mich aber. Tja, mag ja sein, dass dich das interessiert, aber wer sagt, dass du mir vorzuschreiben hast, was ich offenbare und was nicht? Das von Gott Erkennbare hat er geoffenbart und er hat einen Haufen nicht geoffenbart, weil er nämlich nicht bewiesen werden will, sondern geglaubt werden will. Er offenbart uns in dem Bericht, im Genesis-Bericht, so viel, wie seiner fachkundigen Einschätzung nach nötig ist. Er ist der Allwissende, er weiß, was wir an Informationen brauchen. Ich vertraue darauf, dass der Genesis-Bericht mir genau die Informationen gibt, die ich brauche. Und was ich dort nicht finde, finde ich dort halt nicht. Ich forsche nicht weiter. Ich bleibe an der Stelle ein dummer Mensch. Na und? Wenn es nötig gewesen wäre, für mich hätte Gott das offenbart. Das vertraue ich nämlich. Gott fing an, aus dem Nichts zu schaffen. Und dann hat er Material genommen. Ich habe das eben erwähnt, mit dem Staub und mit der Rippe. Und bei den Tieren, habe ich gerade gesehen, hat er auch schon aus dem Geschaffenen genommen. Und hat daraus den Mann und die Frau geschaffen. Er schuf den Menschen aus dem Staub. Er schuf die Frau aus der Rippe des Mannes. Wie kann aus Staub und einer kleinen Rippe ein vollwertiger Mensch entstehen? Das ist Kreativität. Das ist Allmacht, die wir dort sehen. Und ich konnte es mir nicht verkneifen, an der Stelle einen Exkurs in den Neuen Bund zu machen, also ins Neue Testament. Ihr bekennt den Begriff Qualität. Wie gut etwas ist, wie gut etwas geeignet ist. Kann man aus alten Maden eine Vanilletorte machen? Nein, ist nicht geeignet. Kann man aus Staub einen Menschen machen? Kann man aus einer Rippe eine Frau machen? Gott kann. Und wenn wir das glauben, was im Buch der Ursprünge, Genesis, beschrieben ist, dann glauben wir vielleicht auch, dass er aus uns Pfeifen einen Heiligen machen kann. Er hat ein nicht würdiges Volk erwählt. Ein versklavte Gruppe von vielleicht 2,5 Millionen Menschen hat er genommen, um sich in diesem Volk, dort unter diesem Volk zu wohnen, ich rede vom Volk Israel, dort zu wohnen, sich dort zu verherrlichen und über diese Menschen seine Ehre auf der Erde zu verbreiten. Und er kann uns auch nehmen und aus uns etwas Wunderbares machen. Wenn wir an diese schöpferische Kreativität, wie es vorhin so schön hieß, glauben. Wenn du an dir verzweifelst, dass Gott aus dir nichts Anständiges machen kann, dann meinst du, demütig zu sein. Du bist aber hochmütig. Weil du nämlich Gott nicht ernst nimmst, der ganz am Anfang der Bibel, damit du nicht lange suchen musst, sagt, ich kann es aber. Ich kann aus nichts etwas Wunderbares machen. Aus dem Nichts eine wunderbare Erde mit Vögelchen überall. Und nehmt das bitte mit. Das ist mir wirklich extrem wichtig. Das war 7. Also die Lücke in Kapitel 7 habt ihr gefüllt, ja? Heiliger. Aus völlig ungeeignetem Material wird ein Heiliger geschaffen. Aus dem selbstsüchtigen Sünder wird ein gottverherrlichender Heiliger geschaffen. 8 überspringe ich, da kommt das Wort Gott rein. Bei 8 kommt das Wort Gott rein. Ich gehe inhaltlich aus Zeitgründen nicht drauf ein. 9 ist mir seelsorgerlich nochmal wichtig. Von daher möchte ich es nehmen, auch wissend, dass ich damit leider ein bisschen überziehe. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Versucht nochmal ein bisschen Blut in den Kopf zu treiben. Im Notfall nochmal ein bisschen strecken, nochmal Kopf nach rechts und links langsam allerdings bewegen. Als Schöpfer unterscheidet sich Gott von der Schöpfung. Hä? Er ist nicht Teil der Schöpfung. Er unterscheidet sich in vielen Punkten von seiner Schöpfung. Er macht alle Dinge und er herrscht über alle Dinge. Er ist größer als die Schöpfung und er ist unabhängig von der Schöpfung. Klingt jetzt extrem theoretisch, aber ich fasse es mal runter. Ey, ob ihr Gott lobt oder nicht, daran hängt die seine Existenz. Ob ihr euren Zehnten auf das Gemeindekonto überweist oder nicht, Gottes Reichtum verändert sich überhaupt nicht. Ja? Gott ist in sich selbst genügend. Er hat in sich alles, was er braucht. Er brauchte die Schöpfung nicht, damit endlich mal jemand das Klo putzt. Er brauchte die Schöpfung nicht, damit endlich mal ein bisschen Action ist. Es war so langweilig in der Trinität. Gott war in sich komplett zufrieden. Punkt um. Die Frage ist, warum hat er die Schöpfung gemacht? Und ein Aspekt ist auf jeden Fall, also in dem ersten Absatz von Kapitel 9, da steht in der Linie, er braucht die Schöpfung keinesfalls. Ja. Gott braucht die Schöpfung auf keinen Fall oder keinesfalls. Und doch trennt sich Gott nicht von der Schöpfung. Auch das ist ein Irrglaube, der in der Welt ist. Gott hat die Welt irgendwann mal gemacht oder ein Gott hat die Welt gemacht, hat aber gemerkt, das hat nicht richtig funktioniert und hat sich von ihr verabschiedet, hat sie sich selbst überlassen. So ist es nicht. Gott ist aufs Tiefste in die Schöpfung mit einbezogen. Er gab ihr mit seinem eigenen Atem Leben. Bei Hiob heißt es, in seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Oder in der Apostelgeschichte heißt es, denn er ist es ja, der uns das Leben und die Luft zum Atmen und überhaupt alles gibt. Und durch ihn leben wir, regen wir uns und sind wir. Gott ist mit der Schöpfung verbunden, nicht von ihr abhängig, aber die Schöpfung ist von ihm abhängig. Er ist es, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, Hebräer 1,3. Daher gibt es in der Schöpfung nichts, das die Ehre verdient, die ihm zusteht, oder die Zuneigung verdient, die Gott zusteht. Weil Gott mit der Schöpfung verbunden ist, und das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ich gebe zu, das ist jetzt für die jetzige Zeit ein schweres Kapitel, aber ihr könnt es nochmal in Ruhe nachlesen. Gott hat die Schöpfung nicht sich selbst überlassen, er ist dieser Schöpfung nahe. Er ist dir als Geschöpf nahe. Das ist das, was auf die Linie kommt. Gott ist nahe. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand gefunden, besonders in Not. Psalm 46,2. Weil Gott größer ist als die Schöpfung, er ihr nicht unterworfen ist, sondern er über sie herrscht, weil es nichts gibt, das Gott limitiert, weil Gott nicht abhängig ist. Das war der Inhalt von dem, was ich jetzt in Bruchstücken euch vorgestellt habe. Deswegen können wir unsere Hoffnung auf Gott setzen und brauchen nichts zu fürchten. So groß ist unser Gott. Versteht Gott nicht als den Gesetzen dieser Welt unterworfen. Jesus läuft übers Wasser, wenn es nötig ist. Gott macht mal aus ein bisschen Staub Menschen, wenn es ihm gefällt. Gott spricht und es werden so viele Sterne geschaffen, dass die Leute immer noch nicht fertig sind mit dem Zählen. So mächtig ist Gott. Und jetzt denkt das nicht nur in 1. Mose 1, ja, da war er mächtig, danach hat seine Kraft nachgelassen, deswegen hat er auch einen Ruhetag eingebaut. Sondern genau die gleiche Kraft war die Kraft, die Christus von den Toten auferstehen ließ und in den Himmel katapultierte und er dort jetzt zur Rechten Gottes sitzt. Und die gleiche Kraft, das ist die Lehre des Epheserbriefes oder eine der Lehren, die gleiche Kraft steht uns, den Gläubigen, zur Verfügung. Haben wir so einen mächtigen Kopf in unserem Gott in unserem Kopf, wenn wir beten? Ich hoffe es. In Offenbarung 4,11 heißt es, ich lese jetzt auf Seite 6, würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht. Warum? Warum ist Gott würdig? Warum gebühren ihm Ehre und Ruhm und alle Macht? Denn du hast alle Dinge erschaffen. Du hast das gewollt und die Schöpfung entstand. So groß ist unser Gott. Gottes Schöpfung zeigt Gottes überlegene Kraft und Weisheit. Guckt euch eine kleine Blume an, guckt euch Vögel an, guckt euch Radarsysteme der Vögel an, was auch immer euch anguckt, den Knallkäfer, ja, der in seinem Po so eine ganz kleine Kammer hat und damit irgendwelche komischen Gemische zusammenmischen kann und dann die Feinde vertreibt, was auch ihr macht. Gottes Schöpfung zeigt, wie groß Gott ist. Und das ist derselbe Gott, der die Ewigkeit mit uns, mit euch, mit mir verbringen möchte. Darüber können wir ihn einfach nur staunen, können wir loben, darauf können wir vertrauen und damit uns unter ihn demütigen, wenn wir all unsere Dinge ihm anbefehlen und auf ihn werfen. Gott schuf das Universum, um seine Größe zu zeigen. Er brauchte die Schöpfung nicht, er hat es getan, weil er sich verherrlichen wollte. Auf die Linie kommt auf Seite 6. Gott schuf das Universum, um seine Größe zu zeigen, um seine Vortrefflichkeit zu demonstrieren und um sich an seinem Werk zu erfreuen. Ich breche ab. Wer mehr lesen will, kann mehr lesen. Aber ich möchte eure Pause nicht unnötig verkürzen. Ihr braucht sie.